Willkommen zur 194. Ausgabe von Europe Calling. Und besondere Grüße gehen raus an alle, die schon gestern bei unserem Teil 1 des Europawahl-Endspurts gestern zur Demokratie dabei waren. Schön, dass ihr heute auch wieder da seid. Ihr wollt es richtig wissen und das ist ganz großartig. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin Geschäftsführer von Europe Calling. Und ganz besonders begrüße ich auch unsere Gäste heute Abend, die ihr hier schon seht. Leider fehlt da jemand. Isabella Weber hat ganz kurzfristig krankheitsbedingt wieder absagen müssen. Das ist super schade, aber wir werden sie auf jeden Fall wieder einladen und dann habt ihr dann hoffentlich nochmal die Gelegenheit. Bevor es losgeht und ich unsere Gäste, die ich eigentlich auch gar nicht vorstellen muss, aber dann noch näher vorstelle, wenn sie dran sind, noch kurz ein paar Hausmitteilungen. Wie immer bei Europe Curling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir heute wieder Slido. Link kommt gleich im Chat. Und stellt dort gern eure Fragen, bewertet die der anderen. Wir haben jetzt über 1300, fast 1400 Anmeldungen, was echt cool ist. Das geht aber natürlich dann nur, wenn ihr die Fragen der anderen bewertet, dass wir die Fragen auswählen können, die die meisten Stimmen bekommen haben. Und ganz wichtig, wenn ihr fragt, bitte gebt einen Namen dazu an. Wenn es nicht schon euer eigener ist, ein anderer Name, dass ich nicht immer anonyme Userin sagen muss oder mir einen Namen ausdenken muss. Und wie immer bei Europe Calling werden wir das hier aufzeichnen und danach auf YouTube und als Podcast online stellen. Und beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das waren die Hausmitteilungen. Jetzt geht's aber los. Und ich muss euch sagen, ich habe lange drüber nachgedacht, was ich hier heute zum Einstieg sage. Und dann war ich heute mit meinem 7-jährigen Sohn unterwegs und wir haben über die Flutkatastrophe in Deutschland geredet. Und dann habe ich mir gedacht, damit steige ich ein. Er gehört nämlich zu einer Generation mit 7, die nichts anderes kennen wird als Klimakrise. Ja, es gibt da kein Normal mehr, wie es früher war. Und 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung, das 9. Jahr in Folge. Das heißt, in seiner Lebensspanne bisher wurde es jedes Jahr immer heißer. Wenn wir in Europa in diesen Tagen ein neues Europaparlament wählen, dann geht es deswegen auch vor allem um seine Zukunft. Und deswegen war es für mich wichtig, heute bei Europe Calling nochmal diesen Raum zu öffnen für die Klimakrise, für das Gespräch darüber und den Blick nach vorne zu öffnen mit Bewegung, Wissenschaft und Politik. Ich bin vor allem auch Michael Ploss und seinem Team sehr, sehr dankbar, dass sie ganz maßgeblich dabei waren, diesen Raum heute zu füllen. Vielen Dank. Und damit ende ich und begrüße einen von Deutschlands bekanntesten Klimaforschern, Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, mit seiner Einführung. Lieber Stefan Rahmstorf, ist das Wort.
Ja, hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und möchte meine 10 Minuten kurz benutzen, um den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Extremregen kurz zu erläutern. Ich hoffe, ihr seht meine Präsentation jetzt.
Ja.
Und da sehen wir oben die Kohlendioxidkonzentration über die letzten 2000 Jahre und darunter die globale Temperatur. Nur um mal dran zu erinnern, was hier gerade abläuft. Dass es diesen Zusammenhang gibt, wissen wir übrigens nicht durch diese Daten, sondern der ist schon vor das passiert ist, also die moderne Erwärmung so vorhergesagt worden. Schon seit dem 19. Jahrhundert kennen wir ja den Treibhauseffekt. Alexander von Humboldt kannte ihn. Da will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen. Das nur zu dem Hintergrund. Muss ich mal gucken, dass es hier weiterklickt. Das ist immer so ein bisschen tricky. Okay, das ist bei Zoom dann manchmal macht er das nicht. Jetzt. Okay. Ja, hier sieht man reingezoomt, apropos Zoom, die globale Temperaturentwicklung seit dem Jahr 1880. Da wird auch nochmal klar, das sind jetzt 12 Monatsmittel, dass wir hier, das sind die NASA-Daten, im 12-Monatsmittel schon an der 1,5-Grad-Grenze oder sogar etwas darüber sind. Das wurde alles lange vorhergesagt. Den ersten regierungsoffiziellen Bericht zur Erderwärmung durch CO2 war der Revell Report von 1965 im Auftrag vom US-Präsidenten Lyndon B. Johnson. Da steht eigentlich das Wesentliche schon drin. Es hat dann im Jahr 1988 Jim Henson, der berühmte NASA-Klimaforscher, als erster gesagt, jetzt sehen wir auch diese lange vorhergesagte Erwärmung in den Daten. Und 1990 gab es den ersten Bericht des Weltklimarats IPCC, der damals gleich in den ersten Sätzen der Zusammenfassung für Entscheidungsträger gefolgert hat, dass es sicher ist, dass unser Treibhausgasausstoß zu einer Erderwärmung führt. Und die Folge war ja auch, dass beim Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992 die Weltgemeinschaft beschlossen hat, einen gefährlichen Eingriff in das Klimasystem zu verhindern. Das ist die Klimarahmenkonvention, unter der dann diese jährlichen Klimagipfel stattgefunden haben, bis endlich 2015 dann das Pariser Abkommen zustande kam, das erste wirklich umfassende globale Klimaschutzabkommen. Natürlich gibt es auch Leugner, das will ich auch nochmal darauf verweisen. Steve Milloy ist ein seit Jahrzehnten uns Klimaforschern bekannter fossiler Lobbyist, der jetzt gerade 2022 wieder 50 Mal getweetet hat, die globale Erwärmung hat aufgehört. Das zeigt hier so die Entwicklung seit 2015. CO2-Warming is a hoax und so weiter. Ja, der hat halt dann hier von diesem letzten El Niño-Peak 2015 dann so diese 8 Jahre rausgepickt. Das ist also Rosinenpickerei, eine der Standardmethoden der Klimaleugner. Das kann man immer wieder machen, alle paar Jahre in diesen Zeitreihen, weil eben natürliche Schwankungen sich natürlich dem globalen Erwärmungstrend überlagern. Wir haben inzwischen das stabile Klima des Holozän hinter uns gelassen, also der letzten 10.000 Jahre. Man sieht hier die Entwicklung seit dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 24.000 Jahren. Diese Eiszeiten, das habe ich schon in der Schule gelernt, in den 1970ern, sind durch die Erdbahnzyklen verursacht, die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Die nächste Eiszeit wäre danach in 50.000 Jahren fällig. Da brauchen wir uns jetzt akut nicht drum zu sorgen, sondern der Punkt ist hier, wir als Homo sapiens haben zu Beginn des Holozän, als diese sehr stabile Klimaphase anfing, die Landwirtschaft entwickelt, wurden sesshaft, haben angefangen, Städte zu bauen. Und jetzt haben wir dieses Holozän hinter uns gelassen. Die Erwärmung durch diese Erdbahnzyklen von der Eiszeit ins Holozän passierte mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Grad pro 1000 Jahren. Jetzt haben wir die 10-fache Geschwindigkeit in den letzten 100 Jahren und in den letzten Jahrzehnten sind wir sogar bei der 20- bis 30-fachen Geschwindigkeit dieser natürlichen Klimazyklen, die die letzten Jahrmillionen dominiert haben. Das macht es eben auch so schwer für die gesamte Biosphäre, die Ökosysteme, aber auch unsere Landwirtschaft, sich dann anzupassen. Auch da gibt es natürlich die bekannten Leugner, die hier alternative Klimageschichten über das Holozän darstellen. Warum sieht das so anders aus? Das ist von meinem Freund und Kollegen Richard Alley, der die Eisbohrungen auf dem grönländischen Eisschild geleitet hat, in die ersten großen Eisbohrkerne. Das hier ist erstens eine Temperatur lokal über Grönland, so ziemlich der am wenigsten repräsentative Ort für die globale Mitteltemperatur, den es überhaupt gibt. Und die Daten von Richard Alley von dem Eisbohrkern enden hier im Jahr 1855. Herr Markus Krall schreibt, das kleine Päckchen rechts unten soll angeblich die Klimakatastrophe sein. Nein, soll es nicht. Das ist eben die Entwicklung in Grönland bis 1855. Die moderne Erwärmung ist da gar nicht drauf. Man findet diese Kurven übrigens ständig im Internet. Jede Woche könnte ich mehrere davon irgendwo in den sozialen Medien finden. Jetzt zur Temperaturentwicklung in Deutschland. Der Hauptunterschied zur globalen Entwicklung ist, dass wir hier, wenn wir auf die linke Skala gucken, schon mehr als 2 Grad über den ersten 30 Jahren hier von 1880 bis 1910 sind. Das ist nicht überraschend, ist so vorhergesagt worden, auch von der Klimaforschung, weil eben Landgebiete sich deutlich stärker, typischerweise 1,5 bis doppelt so schnell erwärmen wie die globale Mitteltemperatur. Das heißt eben auch, wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen, reden wir in Deutschland und den meisten Landgebieten von 3 Grad, denn die Erde besteht zu 71% aus Ozeanoberfläche, die eben auch zu 71% in die globale Mitteltemperatur eingeht. Und die Ozeane erwärmen sich aber wesentlich langsamer und unter anderem aufgrund der thermischen Trägheit. Das sage ich immer wieder, weil viele Laien wissen das nicht und wundern sich, was an 1,5 Grad so schlimm sein soll. Auch ein Punkt, den viele Laien nicht wissen, die schätzen dann ja vielleicht 60 oder 80% der modernen Erwärmung sind menschengemacht. Nein, es sind 100%. Der IPCC hat das eingegrenzt von Betrachtung der natürlichen Faktoren, Sonnenaktivität, die ja sogar leicht abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten und der Erwärmung entgegengewirkt hat, wissen wir, dass natürliche Faktoren maximal zwischen minus ein Zehntel bis plus ein Zehntel Temperaturveränderung beigetragen haben seit dem 19. Jahrhundert. Das ist also, was wir hier sehen, komplett menschengemacht, vielleicht sogar noch ein Tick mehr als beobachtet wird, weil die abnehmende Sonnenaktivität dem etwas entgegenwirkt. Was hat das jetzt mit Extremniederschlägen zu tun? Seit 35 Jahren sagen die Klimamodelle, dass durch die Erderwärmung hier starke, extreme Regenereignisse zunehmen. Auf der rechten Seite dieser Grafik hier, während leichte Niederschläge abnehmen. Das ist beschrieben zum Beispiel in diesem Artikel der Kollegen von der ETH Zürich, Erich Fischer und Reto Knutti, die das nochmal im Rückblick analysiert haben, was die Klimamodelle seit den 1980er Jahren vorhersagen. Und das war damals rein aufgrund theoretischer Erwägungen so erwartet worden. Inzwischen ist das durch die Messdaten bestätigt, dass das tatsächlich so abläuft. Der Grund dafür, ein Hauptgrund dafür ist, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, und zwar pro Grad Erwärmung 7% mehr. Und der Nachschub an Feuchtigkeit von der Verdunstung, die nimmt aber nur 2 bis 3% pro Grad zu von den Meeresoberflächen. Das heißt, es dauert dann länger, wenn die einmal abgeregnete Luft 7% mehr Wasser abgeregnet hat, weil gesättigte Luft, aus denen ja diese Starkregenereignisse fallen, eben 7% mehr Luft enthält und dann auch abregnet. Es dauert dann länger, bis das wieder nachgefüllt wird, der Feuchtigkeitsspeicher der Atmosphäre durch die Verdunstung. Und das ist auch der Grund, warum es eben dann eher seltener und weniger regnet am niedrigen Ende der Skala. Und so viel erstmal jetzt hier dazu. Die Beobachtungsdaten zeigen eben tatsächlich, dass Extremniederschläge zunehmen. Wir haben das in einer Studie hier 2021 mit den weltweiten Wetterstationsdaten einmal gezeigt. Wir hatten das auch 10 Jahre davor schon mal gezeigt. Das ist eigentlich nur ein Update gewesen hier 2021. Da sieht man in diesem Fall neue Rekorde bei der Tagessumme des Niederschlags. Das ist also jetzt keine feste Grenze, so und so viel Millimeter pro Jahr oder so, sondern wir haben einfach geguckt, wann gibt es einen neuen Rekord. Wobei jeder nächste Rekord natürlich eine immer höher gelegte Latte hat, weil er den vorherigen Rekord nochmal wieder überbieten muss. Also von daher diese Zunahme, die wir hier sehen, an Rekorden um etwa 30%, unterschätzt eigentlich das noch, weil, wie gesagt, die Rekorde nicht nur 30% häufiger, sondern dazu auch noch immer höher werden. Das gilt global. Man sieht auch schon, wenn man so ein bisschen die einzelnen Jahre anschaut, diese Schwankungen. Die Schwankungen bei Niederschlagsmengen sind wesentlich größer im Verhältnis als bei der Temperatur. Und von daher, um so ein ganz klares Signal zu sehen, braucht man viele Daten natürlich bei Extremen, gar bei Rekorden. Die treten eben wirklich relativ selten auf. Und je größer die natürliche Schwankungsbreite, umso seltener. Und von daher muss man große Datenmengen, von daher hier auch global aus aller Welt, alle Wetterstationen aggregieren, um das Signal richtig klar zu sehen. Inzwischen ist es aber, habe ich was Falsches geklickt, da muss ich mal ganz kurz wieder zurückgehen hier zu den Extremen. Man muss eben viel aggregieren. Wir haben es deswegen weltweit gemacht. Aber der Weltklimarat in seinem letzten Bericht, der IPCC, hat es auch regional gemacht. Und alle hier grünlich gezeigten Weltregionen, das ist so eine Art Weltkarte, muss man sich vielleicht mal orientieren. Hier Europa ist hier rot umkringelt. All diese grünen Regionen zeigen eine signifikante Zunahme von Starkregen. Alles, was grau ist, ist es mangels Daten unklar. Es gibt keine einzige Region, die eine signifikante Abnahme von Starkregen verzeichnet, sodass die Aussage des IPCC ist, eigentlich überall, wo wir genug Daten haben, um das klar zu beurteilen, den Trend, sehen wir eine Zunahme von Starkregenereignissen. Selbst wenn man hier mehr reinzoomt nach Deutschland oder hier unsere Nachbarländer Österreich, Schweiz und Holland, sind von dieser Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 2020 erfasst worden, sieht man eine statistisch signifikante Zunahme von Extremniederschlagsereignissen. In dem Fall, weil die Schwankungen, eben die natürlichen Schwankungen, sehr groß sind, gilt das jetzt nicht für jede Wetterstation, sondern die gelben zeigen eine nicht signifikante Abnahme. Es gibt fast keine, die eine signifikante Abnahme zeigt. Es gibt aber viele Stationen, die hellblauen, die eine nicht signifikante Zunahme zeigen, und auch schon recht viele, die eine signifikante Zunahme zeigen. Also der Punkt letztlich ist, es gibt hier wesentlich mehr blaue Punkte als gelbe Punkte und vor allem mehr dunkelblaue als dunkelgelbe oder orange, ne? Das zeigt, dass summa summarum die Extremniederschläge zunehmen, plus natürlich überlagerte Zufallsschwankungen, die dafür sorgen, dass das nicht gleichmäßig überall an jeder Wetterstation passiert. Aber es ist sehr klar, auch in Deutschland hat Extremregen zugenommen, sagt auch der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel. Man erwartet jetzt eigentlich, wenn pro Grad Erwärmung 7% mehr Wasser im Regen ist und das Wetter ansonsten gleich bleibt, dass auch Extremregenmengen dann 7% zugenommen haben. Und es stimmt auch, mit einer Ausnahme, nämlich den Gewitterregen. Das habe ich auch mal hier 2016 in diesem Blogartikel bei Klimalounge erklärt, wo aus dem ich auch diese Grafik hier entnommen habe, aus einer Studie, die damals schon relativ neu war noch. Ich habe gerade gesagt, wenn alles Wettergeschehen einfach so gleich bleibt, nur die Atmosphäre wird feuchter, diese 7% pro Grad, dann würde auch die Regenmenge um 7% pro Grad zunehmen. Aber die Gewitterregen nehmen eben stärker zu, weil auch die Dynamik des Gewitters selber davon beeinflusst wird, weil in der Gewitterzelle eben eine starke Aufwärtsbewegung entsteht, die hier durch die roten Pfeile gezeigt ist, weil der Regen praktisch bei der Tröpfchenbildung, der Wasserdampf, wenn er kondensiert, Wärme freisetzt, die vorher reingesteckt wurde, um das Wasser zu verdunsten, die sogenannte latente Wärme, die da frei wird. Wenn mehr Wasserdampf drin ist, wird mehr latente Wärme frei, gibt es eine stärkere Aufwärtsbewegung im Gewitter. Deswegen ist das Pfeil ist hier dicker gezeigt. Also das Gewitter wird heftiger. Und das führt dazu, dass es aus einer größeren Umgebung Luftmassen heranzieht in diesen Sog nach oben. Und dadurch nehmen in Gewittern die extremen Regenmengen eben um mehr als 7% pro Grad Erwärmung zu. Auch das sieht man inzwischen in den Beobachtungsdaten. Letzter Punkt, es nimmt eben nicht nur Extremregen zu, sondern Dürre nimmt auch zu. Die Skeptiker waren jetzt auch wieder unterwegs, so nach dem Motto, haha, wenn Dürre ist, sagen die Klimaforscher, es liegt an der Erderwärmung. Wenn es zu stark regnet, sagen die Klimaforscher, es liegt an der Erderwärmung. Aber es ist eben Fakt, dass beides tatsächlich durch die Erderwärmung zunimmt. Und das liegt wiederum an dieser Clausius-Clapeyron-Formel. Hier Rudolf Clausius, deutscher Physiker, hat mit seinem französischen Kollegen schon 1834 das verstanden. Es nimmt exponentiell zu. Das habe ich hier mal im Spiegel erklärt letztes Jahr. Und wenn Bei der Erderwärmung, also das ist der Sättigungsdampfdruck. So viel Wasserdampf passt in gesättigte Luft rein. Das nimmt exponentiell zu und zwar dramatisch, wie man hier sieht, mit der Temperatur, die auf der X-Achse dargestellt ist. Wir haben aber ja nicht ständig überall gesättigte Luft, sondern im Schnitt bleibt im Zuge der Erderwärmung die relative Luftfeuchte gleich. Und nehmen wir mal Beispiel hier 60% relative Luftfeuchte, dann nimmt einmal der Wasserdampfgehalt der Luft zu exponentiell, aber auch der rote Bereich darüber wächst genauso exponentiell an, nämlich die Menge, die die Luft noch aufnehmen kann. Das ist der sogenannte Dampfhunger. Und das heißt, wenn jetzt es gerade nicht Extremregen gibt und gesättigte Luftmassen, sondern eine typische Luftmasse, die jetzt 60% Luftfeuchte oder so hat, dann kann die mehr Wasserdampf aufnehmen. Und wenn sie eben über den Boden oder die Vegetation streicht, verdunstet mehr in einem wärmeren Klima. Und das heißt, die Böden trocknen schneller aus, die Vegetation trocknet schneller aus. Und das ist ja das, was wir mit Dürre meinen. Und das heißt, wir bräuchten erheblich stärkere zunehmende Niederschläge, um diese wärmebedingte stärkere Verdunstung wieder auszugleichen. Und von daher, wenn die Niederschlagsmengen insgesamt ungefähr gleich bleiben, selbst dann kriegen wir zunehmende Dürreprobleme, weil die Vegetation und die Böden schneller austrocknen. Und damit bin ich schon am Ende. Wer noch ein bisschen mehr dazu lesen will, hier Scientists for Future haben das auf der Webseite, eine schöne Zusammenfassung über den Zusammenhang Extremregen und Klimakrise. Da sind auch die Fachliteraturreferenzen drin. Und ich kann auch das Buch 3 Grad mehr erklären und habe auch mal bei Spektrum Kompakt Extremwetter das erklärt. Und ja, damit bin ich am Ende und freue mich auf die weitere Diskussion, Fragen und so weiter.
Vielen Dank dir. Ich gebe dir auch gleich noch eine Frage, wenn ich darf, dazu, weil wir gerade in dem naturwissenschaftlichen Bereich sind und da du dazu auch viel geschrieben und gearbeitet hast und auch so, dass es auch viele Menschen mitbekommen haben in der letzten Zeit. Und zwar fragt hier jemand, stimmt es, dass der Golfstrom in Klammern AMOC, AMOC, deutlich früher kippen kann ab 2025? Und was hieße das für Europa und die europäische Politik?
Ja, das, also sagen wir mal so, das ist nach wie vor natürlich nicht sicher, sondern ein Risiko, über das wir hier reden. Das wäre verheerend, wenn das wirklich passiert. Aber die Risikoeinschätzung hat sich doch in den letzten 4, 5 Jahren deutlich verschlechtert. Also das Risiko wird höher eingeschätzt, auch von mir. Ich arbeite seit 30 Jahren an diesem Thema. Und seit ich als Postdoc 1991 in Kiel am Institut für Meereskunde angefangen habe. Und ich habe gerade übrigens heute vorhin von unserem Abteilungs-YouTube-Kanal, also PIC Earth System Analysis heißt dieser YouTube-Kanal, einen Vortrag zum Thema, den ich vor einer Woche in Vilnius gehalten habe, online gestellt, wenn man sich genauer informieren will. Auch in meinem Twitter-Feed kann man da eine Menge zu lesen. Ich war auch die erste Hälfte dieser Woche von Montag bis Mittwoch bei den holländischen Kollegen bei einem Workshop über AMOC-Stabilität. Das ist ein komplexes Thema. Da kann ich jetzt nicht sehr viel mehr dazu sagen, als dass das Risiko eben heute deutlich stärker, größer eingeschätzt wird und dass es katastrophale Auswirkungen hätte und wir das auf jeden Fall verhindern sollten. Es ist einfach nur ein Grund mehr, die Erwärmung so nah wie möglich an 1,5 Grad zu stoppen. Das ist das Einzige, was man tun kann, um dieses Risiko möglichst zu minimieren. Es ist jetzt schon zu hoch aus meiner Sicht.
Vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu Luisa Neubauer. Wieso bist du da? Ja, super. Luisa, ich hatte gerechnet damit, ja. Luisa, Klimaaktivistin, also, Fridays for Future. Warte kurz, ich stelle dich vor alle, ja, die dich nicht kennen, wenn es zwei Leute noch gibt. Und war heute, wie ich im Instagram gesehen habe, auf einer Windkraftanlage drauf und ist, glaube ich, auf dem Weg dann wieder weg von der Windkraftanlage. Schade, dass wir keine Bilder von oben bekommen. Aber wir freuen uns darauf, was du zu sagen hast zur Rolle der Bewegung in den letzten 5 Jahren, in den nächsten 5 Jahren. Und hören dir sehr gerne zu. Schön, dass du wieder dabei bist.
Sehr schön, jetzt Es waren drei, die wir zusammen machen. Wir sind in Mecklenburg. Ich bin in einem kleinen, ich zeige das mal kurz. Also ich bin hier sozusagen so ein Reisebus. Auf der hintersten Bank ist, das Internet ist schlecht. Die Windkraft steht aber, das läuft. Und die Akkusituation ist auch alles abenteuerlich. Aber wir machen es alles möglich für die Europawahl. Und falls ihr mich nicht mehr hört, vielleicht kann irgendwer frenetisch winken oder in den Chat schreiben oder sowas. Genau, dann probiere ich das zu machen. Ich halte mich sicherheitshalber, aber auf jeden Fall mal kurz. Genau, und schalte direkt rein. Es ist ganz schön, euch zu sehen und wieder hier zu sein. Ich bin ja, wie ich das mehrfach auch gerne erwähne, großer Fan von diesem Format. Und es ist interessant, ich glaube, Stefan hat das gerade so wahnsinnig gut aufgegriffen. Man würde meinen, dass im Jahr 2024 die Klimarealität für sich spricht, weil die Dürren sind da, die Extremwetter sind da. Das ist ja alles, spricht ja eine ganz klare Sprache. Und trotzdem sehen wir, dass auch Klima so sehr bekämpft wird, teils in der Defensive ist, sei es politisch, sei es im Sinne von Mehrheiten, sei es medial. Und ich möchte kurz darauf eingehen, warum das so ist, warum wir nicht überrascht sein sollten und was wir dagegen tun können. Genau, ganz kurz zusammengefasst. Es gab so lange diesen Mythos, dass man gesagt hat, naja, wenn die Klimakatastrophen einmal da sind, dann so müssen wir uns gar keine Sorgen mehr machen, dann wird es einfach die Klimapolitik geben, die es braucht, weil niemand will Katastrophen. Jetzt sind die Katastrophen da und nicht zu übersehen. Und trotzdem erleben wir ein unglaubliches Erstarken rechtspopulistischer Narrative, jeder Form von Klimaleugnung, großen Kampagnen, wie wir es jetzt zuletzt von der Union gesehen haben, gegen das sogenannte Verbrenner aus, was es so gar nicht geben soll, aber ne, trotzdem ganz propagandaartige sagen Medienkampagnen, die sich gegen ökologische Sicherheit, gegen Klimaziele, gegen Klimavereinbarungen richten. Warum ist das so? Warum ist es der Moment, wo man eigentlich meinen könnte, wir sind klimapolitisch endlich ein bisschen vorangekommen und irgendwie die Welt gibt uns die ganze Zeit recht? Warum ist das, ist diese Opposition trotzdem so stark? Aus dem ganz einfachen Grund, dass in Sachen Klima richtig große Fortschritte gemacht wurden. Man müsste die Ökologie und die Klimafraktion, alle, die im weitesten Sinne Interesse an einem intakten Planeten haben, man müsste die gar nicht so sehr bekämpfen, würden wir nicht de facto gewinnen an ganz vielen Stellen. Nicht schnell genug, nicht weit genug, nicht radikal genug, aber an ganz vielen Stellen werden einfach unglaublich Fortschritte gemacht. Und mir ist eben auf diesem Windrad in Mecklenburg-Vorpommern die Kinnlade runtergefallen, was diese Windräder mittlerweile leisten können, wie viele von denen schon stehen. Ich hatte selbst nicht auf dem Schirm, dass wir eigentlich schon in Deutschland in Summe genug Windräder haben. Sie müssen nur ausgetauscht werden, damit sie den neuesten Standards entsprechen. Was wir in Versprechen, 70% der Stromversorgung können damit gedeckt werden. Was für ein Riesenerfolg. Entschuldigung, Leute, das ist ein Team-Event hier. Das heißt, hier passieren. Naja, also
wir sind live mit dabei.
Ihr seid live mit dabei an der Klimafront, genau. Genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig, als allererstes mal in den Raum zu stellen. Die großen Anti-Klima-Ressentiments, die ja nicht jetzt irgendwie vom Himmel gefallen sind, sondern die orchestriert worden und organisiert worden. Die haben ganz viel damit zu tun, dass tatsächlich in den letzten 5 Jahren gerade auf europäischer Ebene deutlich wurde, wie viel schon erreicht wurde. Dass es einen Green Deal geben konnte, wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Jetzt haben wir ihn erlebt, ausgerechnet unter einer konservativen Kommissionspräsidentin. Wir haben gesehen, dass im kompletten demokratischen Lager, in der Wählergruppe jeder demokratischen Partei, klare Mehrheiten sagen, natürlich wollen wir die Einhaltung von Klimazielen. Ja, die Wirtschaft soll ökologisch umgebaut werden. Und das hat etwas ausgelöst, was natürlich hochproblematisch ist, nämlich ein starkes, eine starke Rückwärtsbewegung von seitens derjenigen, die keinen eigenen ökologischen Zugang haben, die nicht authentisch erklären können, warum sie es auch wichtig finden, Klimaziele einzuhalten oder sonst was. Natürlich alles stark angetrieben von fossilen Lobbys, fossilen Interessen. Neuerdings ja auch maßgeblich der Plastikindustrie, die natürlich auch kein Interesse an einem Ölausstieg hat. Woher kommt dann das Plastik? Also da kommen die Dinge zusammen. Aber ich halte es für elementar, klarzustellen, dass es nicht ein Naturgesetz ist, dass in dem Augenblick, in dem viel klimapolitisch passiert, auf einmal so eine Gegenbewegung kommt. Es ist auch nicht, ne, wir sehen, dass die antiökologischen Ressentiments die sind ganz, ganz bewusst in die Welt gesetzt. Und das sage ich so nachdrücklich, weil wir gerade auch viel erleben, dass aus politischen Kreisen, auch Robert Habeck hat das zuletzt gesagt, und ich würde ihm da klar widersprechen, so eine Geschichte aufgemacht wird, wenn zu viel Klimapolitik kommt, dann sind die Menschen überfordert, dann geht das alles nicht mehr, da haben wir jetzt irgendwie so eine Glasdecke erreicht. Und das Heizungsgesetz sei dafür ein gutes Beispiel, weil da so viele Leute so gegen eingenommen wurden. Und ich halte das für gefährlich, dort nicht genau hinzugucken und nicht immer wieder zu betonen, dass die großen Gegenbewegungen gegen ökologische Gesetze, wie wir es vor allem beim Heizungsgesetz erlebt haben, aber auch vielleicht rund um den Verbrenner, rund um die Wärmepumpe, ganz, ganz viel mit, ich würde wirklich propagandaartigen Elementen zu tun haben. Das war nicht, sagen, kategorisch irgendwie eine leicht unzufriedene ökologische Öffentlichkeit, sondern das war eine Intensität an fossiler Propaganda, die uns allen ja irgendwann aus den Ohren rausgekommen ist. Das heißt nicht, dass ich Klimapolitik nicht immer wieder hinterfragen muss und immer wieder überprüfen muss, ist es sozial genug, ist es nachhaltig genug, holen wir Leute ab, kommunizieren wir gut, erzählen wir die guten Geschichten. Aber es gibt kein Naturgesetz, das da sagt, 3 Klimagesetze davon pro Jahr machen und mehr nicht. Wir werden angegriffen, weil wir gewinnen. Wir haben aber auch noch wahnsinnig viele Schritte zu machen. Und das ist jetzt eben die Gefahr. Wir drohen jetzt gerade an diesem Punkt, wo man sehen kann, oh, ökologische Politik beginnt so ein bisschen zu laufen, droht man zu stagnieren, weil man meint, um Gottes Willen, noch weiter, das macht ja niemand mehr mit. Und deshalb halte ich es auch für notwendig zu betonen, wir kommen jetzt in eine richtig harte Phase. Die Europawahl ist der erste Moment, wo wir sehen, wow, da werden in signifikant vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien ganz doll absahen. In Deutschland halten wir hart dagegen. Wir haben es geschafft, die AfD-Umfragewerte massivst einbrechen zu lassen mit vereinten Kräften. Aber wir werden sehen, es wird schwer werden, es wird hart werden, in den nächsten Jahren ökologisch voranzukommen. Das ist, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, was wir vor allem nach dieser Europawahl nicht vergessen dürfen. Am Sonntag offensichtlich geht es darum, dass Menschen massenweise wählen gehen, dass wir die Nichtwählerstimmen minimieren. Klar, sozusagen, dass darüber gesprochen wird, dass demokratisch und im besten Falle eben auch ökologische Mehrheiten da sind, aber danach. Und das ist mir persönlich wirklich ein Anliegen, in den Raum zu stellen. Danach kommt eine Phase, in der es auf hart gehen wird. In der es nicht selbstverständliche ökologische Mehrheiten im Europaparlament geben wird, weil eben unklar ist, wo die Christdemokraten stehen. Es wird nicht ein Greta, oh, wir machen jetzt ein bisschen Ökologie und gucken, was es uns bringt, Effekt. Sondern es gibt viele Menschen, die auch mittlerweile negativ gegenüber ökologischen und Klimafragen eingenommen werden. Und da wird es richtig zur Sache gehen. Und gleichzeitig denke ich, alles das ist nicht neu. Alles das, die meisten von euch sind wahrscheinlich viel länger politisch involviert, als ich das bin. Man kennt diese Phasen, in denen es hart ist, in denen sich fossile Fraktionen, die Zyniker, die was auch immer sagen, Anti-Tempolimit-Ideologen zusammenraufen. Man kennt diese Phasen. Und es ist, wir haben gesehen, trotzdem kann es vorangehen und können wir das schaffen. In dem Sinne, an der Stelle mein ganz nachdrücklicher Aufruf, wählen zu gehen, ökologisch wählen zu gehen und darüber zu sprechen, bis dahin allen Freunden und Bekannten Bescheid zu sagen. Und dann aber, gerade im Lichte von Stefans so wichtigen Ausführungen zu den Extremwettern, die wir erleben, zu der wissenschaftlichen Evidenz, die mit allem Alarm schlägt, was sie nur hat, im Lichte dessen werden wir uns einstellen müssen auf richtig aufwendige Zeiten, Monate und Jahre, in denen wir hart kämpfen werden. Aber wir wissen, warum wir das machen und wir wissen auch, es kann gut werden.
Noch gemutet. Vielen Dank. Es war super stark und super starkes Internet im Bus, muss ich sagen, auf dem Land. Das wäre im Zug wahrscheinlich nicht so gut gewesen, zwischen Dortmund und Essen oder so. Gut, aber darüber reden wir ein anderer Mal, über die digitale Infrastruktur in Deutschland. Michael Bloss, Europaabgeordnete von den Grünen, alle bei Europe Calling kennen ihn schon. Wir machen öfter was zusammen, jetzt auch hier wieder. Er nimmt uns mit ins Politische. Er saß nämlich die letzten 5 Jahre im Europaparlament und wird auch die nächsten 5 Jahre im Europaparlament sitzen. Ich glaube, so viel kann man schon sagen. Micha, schön, dass wir das zusammen machen. Schön, dass du da bist. Leg los.
Ja, vielen Dank. Hallo und hallo in die Runde. Schön, dass es wieder klappt. Ich bin jetzt gerade aus Heidelberg hier zugeschaltet. Vor 3 Tagen war hier noch Hochwasser und insgesamt ist es halt gerade sozusagen, ich komme ja aus Stuttgart, meine Region, die es jetzt schon echt hart getroffen hat. Übrigens in der Art und Weise, dass wir zuerst sozusagen diesen langen Regen hatten, aber dann die großen Überschwemmungen wirklich über so ein Starkregenereignis gekommen sind, eine große Zelle, eine so eine Gewitterzelle vielleicht, wie sie gerade dargestellt worden ist, und wo dann plötzlich innerhalb von ja so einer halben Stunde, wenigen Minuten Fluten in den verschiedensten Bächen, muss man eigentlich sagen, sind ja keine Flüsse hier, waren, die Jahrhunderthochwasser waren. Und ich war in den letzten Tagen auch hier unterwegs, habe mit den Ehrenamtlichen gesprochen, Feuerwehren, die waren total überrascht, überwältigt davon und haben natürlich aber trotzdem gesagt, und es ist wirklich, also es haben sie wirklich einfach so diese Feuerwehrleute gesagt, dass sie diese 100-jährigen oder 50-jährigen Hochwasser, was es dann so immer gibt, dass sie das jetzt alle 5 Jahre erleben und dass sie auch sagen, genau da sich darauf einstellen müssen und sich darauf einstellen, neue Lehrgänge haben. Wie gehen wir mit Hochwasser um? Wie gehen wir aber mit Dürren um? Wie gehen wir mit Vegetationsbränden um in den Dürren? Also all das kommt zu, auf uns zu, und diese Katastrophenhilfe und der Katastrophenschutz, der stellt sich schon darauf ein. Und der ist aber auch, also der braucht auch mehr Leute. Und ich finde, ehrlich gesagt, das hat mir nochmal eine andere Perspektive gegeben, weil ich fand es schon interessant. Das sind wirklich, also diese freiwilligen Feuerwehren, die es ja meistens sind, das sind Leute, die sind normal im Job und haben dann bis zu 200 Einsätze im Jahr brauchen aber noch mehr Menschen, die helfen, weil eben auch sozusagen die Extremwetterereignisse zunehmen und weil die Klimakrise da ist. Und ich glaube, das ist wieder was, wo man denkt, so ja, wir müssen eigentlich als Gesellschaft mehr zusammenhalten, mehr uns zusammenschweißen, mehr sozusagen in diese Institutionen gehen, die uns gemeinsam schützen und dann auch verstehen, so wir brauchen diesen Schutz jetzt vor dieser Klimakrise. Also Klimaschutz schützt uns selbst in diesem Fall. Und das ist hoffentlich das, was trotz allem Gegenwehr auch irgendwie eine Realität entfaltet im Leben, in der Existenz von vielen Menschen, dass sie verstehen, dass man da jetzt handeln muss. Wurde auch schon gehandelt, es gibt auch viele positive Beispiele, wo es Hochwasserschutz gab, wo nichts passiert ist, und es gibt eben auch Beispiele, wo der Hochwasserschutz abgelehnt worden ist und wo dann was passiert ist. Ich möchte sozusagen auf die letzten 5 Jahre eingehen und auch das nochmal bestätigen, was Luisa gesagt hat. Und ich glaube, es ist eine sehr schöne Geschichte, was eigentlich in den letzten 5 Jahren in Europa passiert ist. Und es hängt auch damit zusammen, was vor 5 Jahren war mit der Fridays for Future-Bewegung. Die war einfach vor 5 Jahren sehr stark. Sie hat die Debatte geprägt in Deutschland, in ganz Europa, und damit eine grüne Welle ausgelöst, die dazu geführt hat, dass es einen Green Deal gab, dass eine konservative Kommissionspräsidentin gesagt hat, wir machen den Klimaschutz zum zentralen Thema und die Modernisierung unserer Wirtschaft und machen es zu unserem Man on the Moon Project, erster klimaneutraler Kontinent zu werden. Und das ist doch erstmal an sich schon mal eine Erfolgsgeschichte, weil es zeigt ja, dass sozusagen Protest wirkt und dass Engagement wirkt, und wenn Leute auf die Straße gehen, dann gibt es irgendwie eine demokratische Antwort darauf. Und das kann ja nur die Hoffnung geben und muss darin bestärken, dass man das unbedingt weitermachen muss, weil sozusagen die letzten 5 Jahre wirklich die erfolgreichsten Jahre in der europäischen Klimapolitik waren. Und das muss weitergehen. Und wenn ich sage, das waren die erfolgreichsten Jahre der europäischen Klimapolitik, dann ist es nicht einfach nur so dahergesagt, sondern wir hatten jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, waren schon eine Analyse des Climate Action Tracker. Das ist ja eine bekannte sozusagen Analyse Think Tank, der sich die verschiedenen Politiken, Ziele und Umsetzungen der verschiedenen Länder anschaut und dann immer sagt, auf was für einem Klimapfad sind die eigentlich? Und vor 5 Jahren, also vor der letzten Europawahl, vor dem Green Deal, Europa, die EU, so auf so einem 4-Grad-Plus-Pfad. Und jetzt nach dem Green Deal mit der Umsetzung und so weiter sind wir auf so einem 2,3, 2,4-Grad-Plus-Pfad. Also wir haben über 1 Grad gut gemacht an Klimapfad. Und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und es ist natürlich nicht genug, weil wir wollen so nah wie möglich an die 1,5 Grad drankommen. Das ist das Ziel. Aber trotzdem, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, das ist so viel, wie noch nie davor passiert ist. Und das liegt eben daran, dass es eine Klimabewegung, dass es viele Menschen gibt, die sich dafür engagieren. Also was haben wir gemacht? Vielleicht nochmal ganz kurz zum Recap. Wir hatten ja dieses Gesetzespaket, das hieß Fit for 55. Es hat niemand verstanden, was das eigentlich bedeutet, Fit for 55. Aber trotzdem 14 Gesetze, die dazu geführt haben, dass wir die CO2-Emissionen jetzt senken werden. Zum Beispiel den Emissionshandel mit einem CO2-Preis, der dazu führt, dass wir sehr viel früher aus der Kohle aussteigen werden, und zwar in ganz Europa. Mit einem erneuerbaren Energienausbaugesetz, dass 2% der Landesfläche in ganz Europa von allen Mitgliedsländern für die Erneuerbaren, für den Bau von erneuerbaren Energien vorgehalten werden sollen. Und dort muss es dann auch richtig schnell gehen. Die Genehmigungsverfahren, gestern kam das durch den Bundestag, die müssen stark verkürzt werden. Zum Beispiel, wenn man so ein Windrad baut, wo ihr ja gerade oben wart, dann darf das noch 2 Jahre dauern. Wenn das nach 2 Jahren nicht genehmigt ist, dann gilt es als genehmigt, dann darf einfach gebaut werden. Bei diesen Beschleunigungsflächen übrigens nur innerhalb von einem Jahr. Also da wird der Turbo richtig angelegt. Und natürlich zum Beispiel das Verbrenner aus, oder sogenannte Verbrenner aus. Also zum ersten Mal und, glaube ich, die einzige wirklich effektive Art und Weise, CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken, kommt eben von der europäischen Ebene mit diesen CO2-Standards für die Autos. Aber wir haben auch welche für PKWs festgelegt. Also eine Unmenge von Gesetzen, sozusagen wirklich im Maschinenraum gearbeitet und Tag und Nacht manchmal verhandelt und viel geschaffen. Und das ist wirklich, wirklich gut. Und das Problem dabei ist, dass wir am Anfang sehr stark in der im Konsens aus der Mitte des Europäischen Parlaments gearbeitet haben, zusammen mit den Konservativen, aber eben in den letzten 2 Jahren ganz auffällig ist, dass bei ganz vielen von diesen Abstimmungen die Konservativen, die CDU, CSU nicht mehr so mitgemacht hat, in der Gänze das nicht mehr mitgetragen hat und sozusagen da gesagt hat, ja, wir wollen das nicht, das geht uns zu schnell. Wir haben mal so eine Analyse gemacht, 430 Mal hat die konservative Fraktion zusammen mit den Antieuropäern, der EKR-Fraktion und der ID, also den Rechtsradikalen, Mehrheiten gebildet, um Green Deal, um Klimaschutzgesetze abzuschwächen oder zu verhindern. Vor diesen Mehrheiten habe ich Angst. Ich will nicht, dass es diese Mehrheiten gibt, weil die sorgen dafür, dass es eben nicht weitergeht. Und warum ist es so wichtig, dass es weitergeht? Wenn man sich es eben anschaut, was jetzt kommt in den nächsten 5 Jahren. Wir haben jetzt 5 Jahre gebraucht, um sozusagen so ein bisschen das Steuer rumzureißen. Wir haben aber quasi bis zum Jahr 2030 unsere Klimapolitik definiert. Und in den nächsten 5 Jahren, die nächste Legislaturperiode Ende 2029, müssen wir definieren, wie es damit weitergeht bis zum Jahr 2040. Und im Jahr 2040 müssen wir schon 90% unserer CO2-Emissionen reduziert haben. Das heißt, da sind wir schon fast bei Null bei Klimaneutralität. Also dieses Endgame, das wird jetzt gestaltet und die politischen Mehrheiten im nächsten Europaparlament, die gestalten, wie wir uns in Richtung Klimaneutralität bewegen, ja oder nein. Das sind eben sehr zentrale Fragen, also überhaupt was sozusagen 2040, was das Klimaziel ist, wie viel CO2-Reduktionen wir dort haben werden. 90% hat es der wissenschaftliche Klimarat gesagt, sollen es sein, um eine Chance zu haben, 1,5 Grad in Reichweite zu halten. Aber es bedeutet natürlich zum Beispiel, dass bis zum Jahr 2040 auch in diesem Emissionshandel, diesem CO2-Preis, da wird es dann keine neuen zusätzlichen Emissionszertifikate geben. Da wird man also keine neuen Rechte erschaffen, dass CO2 ausgestoßen werden darf. Also sozusagen, das wird dann richtig interessant für die Industrie, weil sie dann wirklich in die Transformation muss. Dann müssen wir wirklich alles oder sozusagen den Rahmen geschaffen haben, damit es den grünen Stahl gibt, damit es die Kreislaufwirtschaft in der Chemieindustrie gibt, damit es in der Zementindustrie möglichst wenig CO2-Ausstoß gibt. Also muss dann geschaffen sein. 2035 wollen wir schon 100% erneuerbare Energien haben. Auch dafür muss dann sozusagen das Stromsystem, die Netzinfrastruktur, das muss geschaffen sein. Und all diese Dinge, die werden eben in den nächsten 5 Jahren festgelegt. Und das ist sozusagen das Crunch-Time für die Klimawende. So, das ist 2025 bis 2035, das ist einfach die Crunch-Time. Und darüber wird jetzt bestimmt. Und wenn wir Mehrheiten haben, ökologische oder progressive oder wenigstens Mehrheiten der Mitte, ich glaube, dann kriegen wir da auch was hin. Aber das Problem ist eben, wenn wir sie nicht haben, dann kriegen wir da nichts hin und dann geht es auch wieder zurück und dann wird es auch schlecht für die Wirtschaft. Man sieht das jetzt schon mit dem Schlingerkurs, dass viele jetzt sagen, wir investieren jetzt lieber nicht in die Batteriefabrik oder wir investieren jetzt vielleicht lieber doch nicht in den Ausbau von den erneuerbaren Energien. Also das ist dann wirklich problematisch. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, ja, was bei dieser Europawahl rauskommt. Deswegen ist es eine Entscheidungswahl für den Klimaschutz. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle zur Europawahl gehen und, wie Luisa gesagt hat, allen Freundinnen und Freunden und auch die keine Freundinnen und Freunde sind, allen zu sagen, dass man dort am besten demokratisch und am besten auch natürlich ökologisch wählen soll. Weil eins ist wirklich wichtig, wir sehen gerade, in der letzten Umfrage hatte die AfD 14%, die SPD 14% und die Grünen hatten 14%. Und es wäre wirklich schön, wenn die AfD nicht zweitstärkste Kraft werden würde, sondern wenn sie mindestens Vierter werden würde. Mir wäre es natürlich recht, wenn sie noch weniger bekommen. Herzlichen Dank.
Danke dir. So, jetzt haben wir schön Zeit für Fragen und Diskussionen. Und ich werfe einfach mal ein paar rein. Ein paar stelle ich euch direkt. Sonst meldet euch auch gerne, wenn ihr dazu was sagen wollt. Und ich bitte das Publikum auch, ihr Lieben, nutzt doch gerne das Handsymbol. Ich möchte auch gerne ein paar mündliche Fragen reinnehmen. Ich will aber jetzt erstmal eine Rückfrage an Micha machen von Lilly Moleska. Und es ist das in diese Richtung fragen viele, aber ich fand ihre Frage hat gut gepasst zu dem, was du gesagt hast, dass du beschrieben hast, dass es dann dann Wechsel gab vor 2 Jahren, wo diese Mehrheit, diese eine Art klimaprogressive Mehrheit bei den Konservativen, bei den Christdemokraten eingebrochen ist. Und Lilly fragt, sehen Sie im konservativ-liberalen Lager Ansätze eines Umdenkens, beziehungsweise einzelne EP-Kolleginnen, also Europaparlamentskolleginnen, mit denen Sie sich über progressivere Maßnahmen verhandeln lässt? Oder ist da eher ein Silo-Denken? Wie viel bremst Lobbyismus aus? Oder ist es die Meinung konservativer Abgeordneten selbst? Also die Frage eigentlich, wo kommt das her? Wo kommt dieser Umschwung her, wenn du sagst, die ersten 2 Jahre hat das besser geklappt als die letzten 2 Jahre?
Es gibt sehr, sehr, sehr unterschiedliche Dinge, wo es herkommt. Ich kann ja auch nur mutmaßen, Luisa hat auch vorhin gesagt, wo das so herkommt. Es liegt daran, dass wir gewinnen. Das ist auch eine gewisse Form von Klarheit gab. Es muss diese Klimaveränderung jetzt geben und nicht alle profitieren davon. Und ehrlich gesagt, gerade die Unternehmen, die in den letzten 300 Jahren am meisten Profit gemacht haben, das sind halt die Fossilen, die profitieren davon am wenigsten. Das sind auch noch die Unternehmen, die in der Energiekrise, die wir jetzt hatten, Billionen von Gewinnen gemacht haben. Und sozusagen, das ist natürlich, also dass die sich dagegen wehren, ist klar. Ich glaube, es gibt aber noch andere Sachen. Das eine ist natürlich, die CDU oder die Konservativen haben lange versucht, sozusagen gesagt, ja, wir brauchen jetzt diesen Klimaschutz. Und ich glaube, es gibt auch so eine politische Dynamik, dass sie sagen, wir müssen uns irgendwie davon differenzieren, was die anderen machen. Wir brauchen sozusagen einen eigenen politische Richtung, die uns eine gewisse Form von Eigenständigkeit in dieser Debatte zusichert. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit innerhalb des politischen Systems, dass es irgendwie so diese Notwendigkeit gibt, eine andere Position zu haben, obwohl es eigentlich sozusagen die Position von allen sein sollte, weil es eine wissenschaftliche Position ist. Also dann eben zu sagen, ja, also das geht doch alles, das geht doch alles zu schnell oder das ist gegen die Wirtschaft. Das ist ja jetzt ja gerade quasi immer der Spin. Also Klimaschutz ist gegen die Wirtschaft oder gegen das Soziale. Und das ist also entweder Klimaschutz oder Wirtschaft aufzumachen. Das ist, glaube ich, so gewinnbringend gewesen in manchen Wahlkämpfen, zum Beispiel in Bayern und in Hessen im letzten Jahr. Und da haben sie gemerkt, ja, das machen wir jetzt weiter. Und das ist natürlich Quatsch. Also Klimaschutz ist natürlich nicht gegen die Wirtschaft, sondern also in der Langfrist sowieso nicht, weil man in einer Situation mit 4 Grad Erderwärmung nicht mehr viel Wirtschaft übrig hat. Aber natürlich auch in einer kurzfristigen Situation, weil wir sehen, dass die ganzen Wachstumsmärkte auf der Welt Klimatechnologien sind. Ja, also wenn man sich anschaut, 40% der Autos, die gerade in China neu verkauft werden, sind jetzt schon E-Autos. So bis im Jahr 2030 werden es 80-90% sein. So, das sind also die Wachstumsmärkte, wo dann plötzlich irgendwie die Ökologie und die Ökonomie zusammengehen, ob sie jetzt immer perfekt zusammengehen, das will ich mal dahingestellt sein lassen, aber die günstigste Art und Weise, Energie zu produzieren, ist halt aus der Windkraftanlage und nicht aus dem Gaskraftwerk. Also da geht es schon manchmal zusammen. Und deswegen ist es so blöd, dass es diese Gegenüberstellung gibt. Also von daher, ja, leider ist es, glaube ich, so, dass das auf der einen Seite Macht ist und auf der anderen Seite ebenso auch die Notwendigkeit, sich in eine andere Position einzunehmen als zum Beispiel die Position, dass man jetzt viel für den grünen Klimaschutz machen will, um sich einfach zu unterscheiden. Und das ist eigentlich schade.
Danke dir. Und ich gehe mal direkt hier mit der Top-Frage dann da weiter rein. Hier geht es nämlich auch um Wirtschaft und es geht hier auch ganz stark um Kosten. Jan P. fragt, was kosten in Milliarden Euro, sehr konkrete Frage, 1,5, 2, 3, 4 Grad mehr an Erderwärmung in Europa und wieso interessieren die so horrend hohen Zahlen die wirtschaftsnahen Parteien nicht? So im Kopf, Ahrtalflut, 45 Milliarden Schäden, die die da gestorben sind, nicht mit einbezogen. Also warum reden wir da nicht mehr übers Geld und sollten wir mehr übers Geld reden? Und wenn wir es tun, warum kommt es anscheinend nicht an, denkt Jan. Luisa, magst du?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum die Annahme, dass wir mit besseren Argumenten alleine den positiven Wandel organisieren, warum die Annahme nicht stimmt. Weil es geht nicht um sozusagen rationale Entscheidungen, vor denen wir stehen. Der Status quo alleine, wir müssen gar nicht über 2, 3, 4 Grad Erwärmung sprechen. Der Status quo alleine ist wahnsinnig teuer, eigentlich unbezahlbar. Wie viele Milliarden an ökonomischer Leistung jedes Jahr verloren gehen, weil Menschen im Stau stehen, weil Menschen an Luftverschmutzung erkranken, weil Menschen in Hitzewellen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Das alles ist schon jetzt eine solche Überstrapazierung von Systemen, in denen wir leben. Und es würde so viel Sinn machen, zum Beispiel sozusagen ganz mal als Beispiel Tempo-30-Zonen einzuführen, wohl wissend, dass es sozusagen so viele Kollateralgewinne gibt. Es ist ruhiger in den Städten, Menschen schlafen besser, es wird weniger Smog geben, deswegen gibt es weniger Asthma, es gibt weniger Stau, deswegen verlieren Menschen weniger Zeit im Stau. Also das sozusagen, diese Argumente sind alle da, aber es geht in diesen Debatten, von denen wir sprechen, eben nicht einfach nur um das bessere Argument, es geht um das mächtigere Argument. Und wo Macht erwächst, hat nicht immer was mit sozusagen argumentativen Überlegenheit zu tun, sondern Macht ringt sich um Geld im Zweifel. Macht kann aber auch auf der Straße erwachsen, wie wir das mit Fridays for Future gemacht haben. Da hatten wir auch wahnsinnig gute Argumente, wir hatten die Wissenschaft hinter uns und trotzdem denke ich, dass eines unserer mächtigsten Argumente war unsere Jugendlichkeit. Das Argument, dass wir erstmals es geschafft haben, eine Debatte, die man so sehr gerne unemotional und irgendwie sozusagen verkopft führen wollte, durch uns junge Leute zu etwas sehr Persönlichen wurde. Auch das war eine Art Machtelement, was wir in diese Debatte reingetragen haben. Und deshalb ist es so entscheidend in meinen Augen, dass wir, wo auch immer es um eine Transformation geht, um eine gerechte Energiewende zum Beispiel, in Betracht gezogen wird, dass es nicht reicht, die besseren Argumente und die besseren Fakten aneinander zu reihen. Und dann zu erwarten, dass alles Gute passiert. Sondern dass es immer die Frage im Raum sein muss, wie baut man Macht dort auf, wo gerechte Lösungen umgesetzt werden müssen. Das heißt, man muss sich ganz konkret fragen, wie zum Beispiel kann eine erneuerbare Industrie in Deutschland politisch, ökonomisch besser vernetzt, näher an der Politik, aber auch näher an der Öffentlichkeit sein, mit einer klaren Kommunikation, mit den guten Bildern. Und es geht aber auch immer darum zu überlegen, was ermächtigt denn gerade sozusagen den Status quo? Und ich habe eine andere Frage bei Slido gesehen, die passt da ganz gut dran. Ne? Wir sehen auch, dass das fragil ist. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie jetzt das ganze Internet Markus Söder kritisiert hat, wie er sich verhalten hat bei den Fluten in Bayern. Das ging ja manchmal banal um irgendwie seine Blicke und so, aber es ging auch sehr konkret um die Art und Weise, wie er da gesprochen hat. Und da hat er richtig gemerkt, es gab eine ganz aktive deutschlandweite Kritik an seinen Aussagen, an seinen Argumenten und der ist da nicht so leicht durchgekommen, wie er sich vielleicht das so ausgemalt hatte. Wir sind, oder sozusagen die ökologische Front ist nicht machtlos angesichts der großen fossilen Interessensvertreter, ihrer Gelder, ihrer Netzwerke und ihrer Gegenwartsverwaltung. Also Gewohnheitsmacht ist ja auch einfach elementar. Aber es ist, wer Klimatransformation ohne Macht denkt, in meinen Augen, genau, der muss stolpern.
Danke.
Vielleicht noch ein Wort
Ja,
zu
bitte.
diesen Kosten, die wir heute schon haben. Der Internationale Währungsfonds macht dazu Abschätzungen zu den expliziten und impliziten Subventionen für fossile Energie. Also implizit sind nicht abgedeckte Schadens- und Folgenkosten und kommt auf 7 Billionen Dollar pro Jahr, 7% des Weltsozialprodukts. Also das ist eine gigantische Geldmenge, mit der die fossile Wirtschaft subventioniert wird.
Ja, und ich vielleicht ganz zu Beginn der Legislatur, denke ich wieder an Micha Ploss, da haben wir viel dazu gearbeitet zum Thema Taxonomie. Taxonomie, die ja genau verhindern sollte, dass so viel Geld, diese Billionen in Investments fließen, die schädlich für den Planeten sind. Wo stehen wir denn da? Wie ist das denn ausgegangen? Und wie geht es da weiter?
Meinst du, wie die Taxonomieabstimmung ausgegangen ist?
Nein, ja, aber insgesamt, also Pläne dafür zu verhindern, dass weiterhin so viel Geld in klimaschädliche Investitionen geht, auf europäischer Ebene.
Ja, ehrlich gesagt haben wir da auch gerade eher so einen Backlash. Also die ganze Auseinandersetzung über die Taxonomie hat natürlich dazu geführt, dass erstmal diese Taxonomie an Vertrauen verloren hat. Und dass es sozusagen, also dass es auch nicht so wirklich weitergeführt wird. Also das Umleiten der Geldströme ist bestimmt eines der größten Dinge. Ich möchte gerne aber trotzdem auch noch eine Sache sagen, weil sie aus meiner Umgebung kommt und weil ich daran man so sieht, was auch so dagegen spricht. Das langfristige Denken ist halt eben leider nicht nur nicht in den Systemen der Politik nicht wirklich drin, weil man alle 5 Jahre nur gewählt wird und sozusagen dann immer nur die Politik für die nächsten 5 Jahre machen muss, sondern ist eben leider auch gar nicht in der Wirtschaft, weil alle jedes Jahr eben sozusagen die Rendite der Aktie ausgeschüttet wird und deswegen immer sozusagen die Idee ist, wie maximiere ich denn jetzt meine Profite für das nächste Jahr und nicht, wie maximiere ich jetzt denn sozusagen vielleicht meine Wohlfahrt für die nächsten 10 Jahre. Man sieht das ein bisschen, wenn ich das mal hier so sagen darf, an dem Fall von Mercedes-Benz, die jetzt gerade, die sozusagen am Anfang gesagt haben, dass sie ab dem Jahr 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen wollen und jetzt gemerkt haben, dass sie ihre Autos nicht so gut in China verkaufen auf dem Markt, aber ihre Verbrenner, sozusagen, da kommt gerade sehr viel Profit her. Und sozusagen, die haben in diesem Jahr die höchste Rendite an ihre Aktien ausgeschüttet, die es jemals gab. Aus dem Grund, weil sie sagen, na, wenn sozusagen der langfristigen Glauben an ihre Aktien nicht so gut dasteht, weil sie nicht so wirklich wissen, ob sie auf dem chinesischen Markt Fuß fassen, dann schütten sie jetzt am liebsten viel Geld auf, weil dann bleibt der Aktienkurs hoch. Das ganze Geld, was sie brauchen, um das zu verdienen, das verdienen sie mit den Verbrennern. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, jetzt wollen sie noch länger Verbrenner verkaufen, damit sie dort damit mehr Geld bekommen. Und das ist sozusagen, da sieht man, wie sozusagen die Systematik falsch angelegt ist, die eben nicht dazu führt, dass man langfristig irgendwie versucht, den Wohlstand zu mehren, sondern dass man ganz kurzfristig versucht, die Gewinne zu mehren. Und manchmal ist das eben dann mit der fossilen Technologie, die aber langfristig uns schadet.
Danke dir. Ich mache jetzt noch 2, 3 schriftliche Fragen und dann gehen wir in die mündlichen. Nächste ist direkt an Stefan Ramsdorf von Jakob. Er fragt, mich würde interessieren, welche Schritte Herr Ramsdorf in der EU-Politik in den nächsten 5 bis 10 Jahren für unbedingt notwendig hält und wie diese Ziele gesellschaftlich umsetzbar sind. Keine kleine Frage, vielleicht ein
Punkt. Kann ich mich
bitte?
Davor schnell verabschieden, weil mein, also der Reisebus, ich und mein Akku, die in der Situation. Jetzt steige ich auch. Jetzt würde ich mich, glaube ich, kurz verabschieden. Und genau, nochmal sehr nachdrücklich dazu aufrufen, unbedingt wählen zu gehen. Und morgen ist in ganz Deutschland, ich bin selbst in Frankfurt, Protest gegen Rechtsextremismus. Ich hoffe, genau, aus der Ferne, aus der Nähe, viele von euch zu sehen.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Komm gut an und bis zum nächsten Mal. Okay. Danke, Luisa. So. Trotzdem nochmal die Frage an Stefan Ramsdorf.
Ja, ich kann die ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich nicht den Eindruck habe, dass ich wirklich genug davon verstehe von der europäischen Politik. Ich mache Grundlagenforschung zum Klima als Physiker und bin, was die Politik angeht, bestenfalls Zeitungsleser. Wichtig ist natürlich, was Michael gesagt hat, es muss weitergehen in Richtung auf diese Klimaneutralität, denn nur Null-Emissionen machen ein stabiles Klima. Und da haben wir keine Zeit zu verlieren. Das ist ein weiterer Punkt, weil die gerade bei CO2, langlebiges Treibhausgas, bleibt Jahrtausende in der Atmosphäre, kommt es eben auf die kumulativen Emissionen an. Und da ist es nicht gut zu sagen, wir erreichen das Klimaziel halt jetzt 5 Jahre später, weil dann erreicht man es halt gar nicht mehr, weil man dann das Emissionsbudget überschritten hat. Und deswegen dürfen wir auf keinen Fall eine Verlangsamung, ein Backlash gegen den Green Deal jetzt erleben in der nächsten Legislaturperiode des Europaparlaments. Und darum mache ich mir wirklich Sorgen. Deswegen kann ich nur alle, gerade auch junge Menschen, Erstwähler, wirklich bitten, geht zur Wahl und denkt an eure Zukunft.
Das finde ich auch nochmal, ich finde es nochmal ganz wichtig, also auch die Rollenverteilung. Und ich stelle jetzt auch eine Frage, die eigentlich an Luisa sollte, ich stelle die an Micha, da geht es auch um die Rollenverteilung. Sie hat ganz viele Stimmen bekommen, auch wenn Luisa weg ist, will ich sie stellen, weil das ja auch gehört auch zur Interaktion dazu, von Wolfgang Saal. Der fragt eigentlich an Luisa Neubauer, aber ich gebe es an Micha, warum tun Sie nicht kund, an Luisa, dass nur Stimmen für Bündnis 90 Die Grünen eine Stimme für die Umwelt ist? Bereits bei der letzten Bundestagswahl hat es dazu geführt, dass vor allem junge Wähler den Versprechungen des Klimakanzlers Scholz und der Lindners FDP auf den Leim gegangen sind. Das kann natürlich Micha so nicht beantworten, aber ich kann Micha fragen, ist es manchmal, frustriert dich das manchmal, dass ja, weiß ich nicht, frustriert es das manchmal, was da beschrieben wird gerade, dass es vielleicht dazu führt, dass dann, wenn es heißt, alle sind irgendwie schlecht, alle sind nicht 100%, dann wählen Leute eben einen vermeintlichen Klimakanzler?
Genau, also wenn du die Frage so an mich stellen würdest, würde ich natürlich sagen, ich bin gerade im Wahlkampf, ich tue das die ganze Zeit kund. Ich glaube aber, also wenn man nochmal über diese Frage nachdenkt, dann das ist, was mich am meisten frustriert, ist eigentlich, dass die Grünen, dass wir sozusagen dieses Klimathema haben, die einzigen sind, die damit verbunden sind und auch, glaube ich, schon die einzigen sind, die wirklich ernsthaft sozusagen dafür kämpfen, in dem Verbinden von, wir müssen jetzt eigentlich sehr ambitioniert sein und gleichzeitig müssen wir es jetzt auch umsetzen. Das heißt also quasi nur zu sagen, wir wollen mehr, aber nicht jetzt in den ganz konkreten politischen Gesetzgebungsverfahren drin zu sein, um das dann auch umzusetzen. Das bringt ja auch nichts, wenn wir sozusagen nur sagen, wir brauchen mehr, aber das jetzt nicht umsetzen, sondern dann möglicherweise in 5 Jahren, wenn dann aber sozusagen das kumulierte CO2-Budget schon so voll ist, dass man nichts mehr tun kann. So. Was mich aber ärgert ist, dass das ist kein Thema für die Grünen, das ist ja ein Menschheitsthema, das ist ja ein Thema für alle. Das Klimaschutz muss alle angehen, das ist die Frage von der Grundlage für unsere Zivilisation, für unsere Gesellschaft. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde, ja, ihr seid ja die Partei des Grundgesetzes. Ja, nee, das Grundgesetz gilt für alle und die Grundgesetze der Physik gelten eben auch für alle und deswegen müssen eigentlich alle ein grundlegendes Interesse daran haben, dass wir damit so schnell, also dass wir mit der Klimapolitik so schnell wie möglich vorankommen, weil sie eben Freiheit, Demokratie, Frieden, Zivilisation in der Zukunft überhaupt erst ermöglichen. Also das frustriert mich eigentlich und dann sozusagen diese Gegennarrative dazu, also naja, also man so, ja, das kommt ja jetzt also alles in der Zukunft und wir müssen doch jetzt einfach nur Raum lassen und das ist ja alles viel zu preskriptiv und man denkt sich so, wir haben eigentlich alle Technologien, die es gibt, die wir brauchen. Wir müssen sie jetzt nur einfach nutzen und wir müssen jetzt nicht warten, bis ein Wunder passiert oder irgendjemand, dann weiß ich nicht, in 50 Jahren dann doch vielleicht eine magische Maschine erfindet, die dann alles wieder gut macht. Also sozusagen lasst uns doch jetzt alle ganz konkret daran arbeiten, wie wir es machen. Und möglicherweise sind wir auch, also ne, haben die Grünen nicht die besten Politiken in allen Bereichen. Möglicherweise müssen wir sagen, ja, hier müssen wir weniger mit Regulierung arbeiten und mehr mit Markt oder hier müssen wir mehr mit Markt und weniger mit Regulierung, hier müssen wir das Sozialere betonen. So. Also darüber kann man ja streiten. Aber wir streiten ehrlich gesagt gerade eher darum, ob wir, also wie stark wir Klimapolitik machen und nicht wie wir Klimapolitik machen. Das ist echt schwierig in dieser Situation.
Ja, also das kann ich nur unterstützen. Also mir geht es als Klimaforscher auch überhaupt nicht darum, eine bestimmte Partei zu unterstützen, sondern ich kämpfe dafür, dass alle Parteien erkennen, das ist eine gemeinsame Menschheitsaufgabe, an der wir einfach jetzt sehr schnell Erfolge erzielen müssen, weil wir überhaupt keine Zeit zu verlieren haben. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und ja, ich bin nicht nur frustriert, sondern ein bisschen erschüttert, wie sich doch manche Parteien bei der letzten Wahl Klimaschutz auf die Fahne geschrieben haben, weil da war es gerade en vogue und populär. Und wenn sie jetzt hoffen, mit anderen Aussagen mehr Stimmen zu gewinnen, sich dann auf einmal wieder abwenden vom Klimaschutz und irgendwelche Scheinlösungen vorschlagen oder sagen, ja, wir haben ja noch Zeit, nicht so langsam. Wir brauchen eben wirklich auch Führung, die nicht einfach das Fähnlein nach dem Winde hängt, wenn Klimaschutz gerade populär ist, sondern gerade dann eben Führungsstärke zeigt, wenn es auch mal einen gewissen Backlash gibt und es nicht ganz so populär ist.
Ja, ist auch das, was man, glaube ich, wenn man mit Menschen redet, auch am allermeisten merkt, ist, dass sowohl Wirtschaft, aber auch die Bürgerinnen und Bürger Planungssicherheit brauchen. Es ist halt dieses, wenn alles unsicher ist und dann, wenn man dann selber nicht weiß, wo es hingeht, und dann dreht sich der Wind und dann geht es wieder in die andere Richtung. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist auch gefährlich für die Demokratie, diese Unsicherheit und eine gewisse Wankelmütigkeit, die da ist. Ich will jetzt mal die mündlichen Fragen dran nehmen. Ganz lange meldet sich schon Gabriele Raasch. Ich nehme euch jetzt mal dran. Bitte versucht kurz zu fragen. Ich würde gerne viele mündliche Fragen machen, weil wir ja auch so ein bisschen so einen Bewegungsmoment hier haben. Also gerne kurze und prägnante Fragen und dann kriegen wir vielleicht ein paar durch. Gabriele Raasch. So, müsstet euch immer unmuten. Ich muss einmal klicken. Genau.
Jetzt, und dann, könnt ihr mich hören?
Genau. Schieß los, Gabriele.
Alles klar. Meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, wieso immer noch nur von Klimakrise gesprochen wird und nicht von planetarer Krise, die alles impliziert, auch das Artensterben, das Erreichen der Kipppunkte immer weiter. Und meine Frage, die geht an Michael. Wir sind ja auch kurz davor, soziale Kipppunkte zu überschreiten. Das wissen wir alle, wie die Gesellschaft sich quasi teilt und wie ein immer kleinerer Anteil immer reicher wird und der riesige Anteil halt wirklich immer ärmer und den man kaum noch vermitteln, wie wichtig die Maßnahmen sind, wenn sie da eben nicht mehr leben können von dem, was sie haben. Wie können wir auf EU-Ebene da Dinge vorantreiben, wie zum Beispiel, das versuchen wir jetzt hier national, einen Gewinnausschüttungsdeckel gerade für alle Branchen der Daseinsvorsorge? Kann man da auf EU-Ebene auch was machen? Ja, das erstmal in
super,
aller
Kürze. Danke, Gabriele. Dann gebe ich die Frage direkt mal an Micha.
Ja, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob wir einen Gewinnausschüttungsdeckel für, wenn ich es richtig verstanden habe, so soziale Bereiche machen. Es gibt halt sehr unterschiedliche Sozialsysteme in Europa und ich glaube, die meisten Unternehmen, also zum Beispiel so eine Caritas und so weiter, die in Deutschland da unterwegs sind, die sind ja gar nicht so gewinnorientiert. Gibt natürlich auch ein paar, die sind es. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir, also das Klimathema und das soziale Thema zu verbinden, das ist schon eine große Aufgabe. Und es gibt da ein paar Sachen, die wir machen können. Und die sind total wichtig, auch um eine gewisse Zustimmung zur Klimapolitik zu generieren. Das erste ist natürlich das Klimageld. Das ist also absolut wichtig und richtig, dass es das gibt. Im Jahr 2027 wird es einen europäischen Emissionshandel für den Bereich Wärme und Verkehr geben. Also da sozusagen wird es einen CO2-Preis geben, der dann Bürgerinnen und Bürger direkt trifft. Und gleichzeitig sollten wir natürlich und müssen wir natürlich ein Klimageld einführen, dann am besten von der Europäischen Union, was erstens dazu führt, dass sozusagen es mehr gerecht ist und Menschen das Geld zurückbekommen. Zweitens dazu führen würde, dass wenn es von der EU kommen würde, ein EU-Klimageld dazu führt, dass mal was Positives bei den Menschen von der EU im Geldbeutel landet und nicht immer nur die EU für alles Negative verantwortlich ist, sondern auch mal für was Positives. Zweites Ding, was ich wirklich interessant finde, ist das Energy Sharing. Also das ist so eine neue Art und Weise, wie wir mit erneuerbaren Energien umgehen können, dass man, wenn man zum Beispiel Strom produziert aus einer Solaranlage, die nicht einfach den Strom nicht ins Netz einspeist, sondern ihnen quasi sagen kann, das stelle ich jetzt meiner Schwester oder meinen Kindern oder so zur Verfügung und die können es dann quasi bei ihrem Stromzähler wegrechnen. Und das kann man natürlich auch so machen, dass man sagt, wir bauen als Stadt auf unsere Schulhallen und Universitäten und Schulen und Rathäuser, bauen wir Solaranlagen. Und der Strom, den wir daraus produzieren, den geben wir günstig ab an entweder Menschen, die sich die Stromrechnung nicht leisten können, oder an die Flüchtlingshilfe, an die Musikvereine, an die Freiwillige Feuerwehr. Also sozusagen, dass man quasi mit erneuerbaren Energien plötzlich sagen kann, wir erleichtern euch was und ihr müsst nicht mehr so viel Strompreis zahlen. Das wird das Energy Sharing, macht es möglich. Es muss aber eben umgesetzt werden, auch in Deutschland. Und dann müssen diese Modelle umgesetzt werden, wo das eben der Klimaschutz und das Soziale ineinander greift. Und ich glaube, sozusagen, also wenn das funktioniert und wenn viele Menschen auch von dem Klimaschutz in so einer Weise profitieren, dann nehmen wir die Leute mit und dann, ich würde sagen, bei 30% der Bevölkerung, die irgendwie vom Klimaschutz profitiert, da haben wir es dann geschafft, weil das ist eine kritische Masse, gegen die kann man nicht mehr ankommen.
Ich gebe die zweite Hälfte der Frage von Gabriele oder die erste Hälfte mal an Stefan Ramsdorf. Reden wir zu wenig über die Biodiversitätskrise?
Ja, da bin ich vielleicht selber auch ein bisschen schuldig als Klimaforscher, aber als Institut sind wir natürlich auch quasi der Ursprung von Analysen zu den planetaren Grenzen, wo natürlich Klimawandel nur eine dieser planetaren Grenzen ist. Ich war auch Co-Autor von dem Paper kürzlich, was gezeigt hat, dass schon 6 planetare Grenzen überschritten sind, wo wir im Gefahrenbereich sind. Und da sind natürlich die Plastikverschmutzung, die Biodiversität, das gehört alles zu der Problematik dazu. Und das kann man eben auch nur gemeinsam lösen. Da haben wir auch Studien dazu gemacht, welche Teilbereiche dieser planetaren Krise teilweise ein bisschen in Konflikt geraten, weil die Lösungen des einen dann eher schädlich sind. Aber es gibt sehr viele Synergien. Und gerade wenn wir dran denken, dass ja die Natur, also die Wälder, die Ozeane uns auch einen Großteil der CO2-Emissionen abnehmen, die wir in die Luft pusten, nämlich etwa die Hälfte, dann müssen wir diese in einem gesunden Zustand erhalten, was dann gleichzeitig der Biodiversität nutzt, aber auch dem Klima.
Danke. Dann erteile ich das Wort jetzt gerne an Axel Franke. Der meldet sich auch schon sehr lange. Axel, unmute dich gerne. Gucken, ob es klappt. Dann schalte ich schon mal Abdullah Mezio frei. Vielleicht klappt es bei ihm schneller. Abdullah, melde dich gerne. Unmute dich jetzt. Ja, manchmal hängt es. Kommt es dann doch überraschend. Dann mache ich hier mal den Stefan aus Lübeck. Der es hinbekommt. Stefan?
Ja.
Stefan, da klappt es.
Stefan bitte. Aus Lübeck, aus Schleswig-Holstein. Ich habe eine Frage an den Michael. Du sprachst vom Thema Beschleunigungsgesetz. Wie verstehst du das? Bei uns ist es momentan so, dass zum Beispiel Northvolt, also LNG, auch Brunsbüttel, auch in Mukran, Rügen, werden zum Teil ohne Umweltverträglichkeitsprüfung gebaut. Mukran ist sogar inzwischen ein Schwarzbau. Es ist schon im Betrieb, im Probebetrieb. Warum wird dort auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet, gerade im Hinsicht auf Naturschutz und Biodiversität wäre das wichtig? Und eine zweite Frage, die damit zusammenhängt, wie wollen wir als Grüne die ländlichen Räume mehr stärken und dort die Menschen mitnehmen? Ich habe Wahlkampf gemacht in Thüringen als Schleswig-Holsteiner und in dem Raum Kratzeburg im Müritzkreis. Und da gibt es kein ÖPNV oder nur ganz wenig. Dort gibt es einen Hofladen im Betrieb, im Dorf, der noch nicht mal ganztägig öffnet. Arztbesuche sind nur in der nächsten Stadt, in Neustadt ist möglich. Also wie wollen wir die ländlichen Räume stärken? Da hängt es auch bei uns Grün. Danke und viel Erfolg bei der Wahl.
Danke dir, Stefan. Zwei riesige Fragen für Micha. Versuch's kurz.
Also die erste Frage war ja, warum wurde das, wurden die LNG-Terminals so schnell gebaut und ohne die Regeln zu beachten? Und die kurze Antwort ist, weil wir in einer großen Gaskrise waren, 200 Milliarden Euro bereitgestellt worden sind, um die Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher abzufedern. Diese 200 Milliarden Euro gehen ja quasi, waren Durchgangsbeschleuniger, ging direkt an die fossile Industrie, die haben sich gefreut. So, und da muss man irgendwie Abhilfe schaffen. Was wir jetzt natürlich auch sehen, ist, dass, also es wurde ja auch nicht alles gebaut und es wurde auch zu groß geplant und zu viel Importkapazität geplant. Also von daher ist es jetzt, glaube ich, nach der Krise wichtig zu evaluieren, was ist da eigentlich notwendig und was nicht. Genau, ich glaube, die zweite Frage war ja die ländlichen Räume. Ich glaube, du hast die Frage schon so halb beantwortet, weil eine gute Daseinsvorsorge überall zu garantieren, ist einfach wichtig. Und das heißt, wenn irgendwie der Bäcker nicht mehr auf hat und wenn der Bus nicht mehr fährt und wenn keine ärztliche Versorgung da ist, dann dünnt einfach die Gesellschaft aus und dann fühlt man sich alleine und dann sozusagen findet man das einfach nicht mehr richtig. Und ich glaube, sozusagen in diese Richtung zu gehen, das ist eigentlich auch das, was uns Grünen, was wir Grüne immer sagen, dass diese Daseinsfürsorge für alle eine Möglichkeit oder für alle da sein soll und nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land. Gerade sozusagen, was ÖPNV angeht, glaube ich auch, dass da interessanteste Geschichten mit Share, also Teilauto-Möglichkeiten, Rufbussen und so weiter, probieren wir alles aus. Aber stimmt natürlich, da sind wir nicht so stark vertreten wie in den städtischen Räumen. Und wenn wir die ökologische Krise oder die Krisen ernst nehmen, dann betreffen die uns alle und dann müssen wir auch alle erreichen.
Danke dir. Vielleicht darf ich noch eins ergänzen von vielen Webinaren, die wir dazu gemacht haben. Ich glaube, die Antwort zur Finanzierung der regionalen Daseinsvorsorge, gerade im ländlichen Raum, sind die erneuerbaren Energien, weil gerade die dezentrale Energieversorgung erlaubt hat, dass Kommunen an den Gewinnen der Energieproduktion eben teilnehmen. Ich sehe das bei mir in meinem eigenen Dorf. Da werden große Solaranlagen gebaut und im Dorf kann man Anteile zeichnen. Da können die Kommunen und die Menschen dort profitieren davon. Und ich glaube, da ist gerade die erneuerbaren Energien eben ein ganz zentraler Faktor, eben durch ihre Dezentralität und die gewisse Kleinteiligkeit kann man mit dem Atomkraftwerk halt nicht machen. So, Anteile vom Atomkraftwerk quasi in der Kommune. So, geht nicht. Also, ich habe schon mal nochmal zwei freigeschaltet und zwar erstmal Maria, Luise, gerne deine kurze Frage und danach kommt Claudia Decker. Maria.
Ich habe eine Frage an Stefan. Was passiert mit Europa, wenn es den Golfstrom nicht mehr gibt?
Danke, Maria. Lassen wir erstmal Stefan Ramsdorf antworten und dann nehme ich Claudia dran.
Unmute. Ja, genau, das war dieselbe Frage wie vorhin, wie nach der AMOC, also Atlantischen Umweltzirkulation. Dann, wir haben ja bereits eine Kälteblase draußen im Atlantik. Das heißt, das ist die einzige Weltgegend, die sich abgekühlt hat, während der Rest des Planeten sich erwärmt hat durch die Abschwächung dieser Atlantikströmung. Und diese Kälteblase würde sich dann ausweiten. Und im Moment ist sie nur über dem Ozean, würde dann auch über Landgebiete, insbesondere eben Nordwesteuropa, Großbritannien, Skandinavien, zu einer Abkühlung führen. Das ist durchaus eben ein realistisches Risiko, das ja also sogar schon in den 2030ern einsetzen könnte, selbst wenn diese AMOC nicht ganz zusammenbricht, sondern nur regional die Konvektion im Subpolarwirbel. Das wäre quasi so eine Teilabschwächung, die auch schon erhebliche Auswirkungen auf das Wetter in Europa hätte.
Danke. Claudia Decker.
Hallo, bin ich zu hören?
Ja.
Bin ich zu hören? Wunderbar, vielen Dank. Zuerst habe ich eine Bitte an Stefan Ramsdorf, weil es eben hieß, schon 6 Kipppunkte gibt es. Und ich habe letztens irgendwann was gelesen von 2. Dürfte ich die nochmal eben hören? Dann würde ich das schnell mitschreiben, weil ich Haustürwahlkampf mache. Und da würde ich das gerne nennen können. Das geht ja ganz kurz. Und dann hätte ich meine Frage danach.
Stell direkt mal die Frage, dann ich glaube nämlich, Stefan Ramsdorf hat am besten wahrscheinlich einen Link dazu. Stell die Frage schon mal, dann haben wir das.
Die Frage dann, also Sie sind Physiker und gleichzeitig Politikberater oder Sie haben die Aufgabe, auch die politischen Entscheidungsträger zu beraten. Was stellen Sie fest? Wie ist deren Interesse an Ihnen und zwar gerade auch bei denen, die jetzt, also außerhalb der Grünen, wie werden Sie oft eingeladen? Sprechen Sie in Brüssel? Sprechen Sie in Berlin? Oder forschen Sie ins Leere hinein und Sie sind ganz frustriert, weil die Entscheidungsträger Ihnen nicht zuhören wollen oder Sie hören zu und dann geschieht nichts. Wie erleben Sie das? Denn Politikbetrieb, wie der reagiert auf Sie?
Danke, Claudia. Stefan?
Naja, zu dem Letzteren. Ich war einmal Politikberater im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, aber das ist nun mittlerweile 10 Jahre her. Ich habe sonst eigentlich keinen Kontakt zu Politikern, wohl aber natürlich unser Institut, denn Ottmar Edenhofer ist ja auch leitet das EU-Beratungsgremium zum Klimawandel. Und es gibt mein Abteilungsleiterkollege Wolfgang Lucht ist im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Also wir werden da schon gehört, aber inwieweit jetzt die Vorschläge der Wissenschaft ernst genommen und umgesetzt werden, das bleibt natürlich dann letztlich der Politik überlassen. Ich habe damals im WBGU in den 8 Jahren, die ich dort im Beirat war, da eher ein bisschen enttäuschende Erfahrung gemacht, dass quasi der Rat angenommen wird, wenn er ins Konzept passt und wenn nicht, wird er ignoriert. Ich weiß nicht, inwieweit wirklich Politiker sich umstimmen lassen. Aber langfristig gesehen muss man natürlich sagen, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse und Beratung hätten wir gar keine Klimapolitik. Also irgendwie muss es schon wirken.
Claudia hat dann auch da den 6 Kipppunkten gefragt.
Also ja, ich hatte eigentlich die planetaren Grenzen erwähnt und nicht die Kipppunkte. Das sind ja 2 unterschiedliche Dinge. Und da kann man, also wenn man einfach mal planetare Grenzen eingibt, habe ich eben gerade mal schnell bei Google gemacht, da wird man gleich auf eine Darstellung auf der Webseite unseres Instituts vom PIC geführt, wo die planetaren Grenzen drauf sind. Dann brauchen Sie nicht irgendwie mitschreiben, sondern das kann man ganz leicht rauskriegen.
Dankeschön. Ich möchte jetzt gerne noch, ich nehme noch eine Person dran hier in der Reihenfolge. Dabei lässt es nämlich auch sortiert. Und dann habe ich noch eine Schlussfrage für alle. Und dann gehen wir auseinander. Jetzt nehme ich hier mal Robert Riesinger dran. Der meldet sich auch schon länger. Robert?
Ja, hört man mich?
Ja, man hört dich, bitte.
Ja, wunderbar. Ich habe eine Frage an Stefan Ramsdorf. Und zwar geht es um die Extremniederschläge. Wenn man jetzt bis 2100 das projizieren würde im Sinne von Extrapolationen, und wie viel wird das stärker? Kann man das in ungefähr in Prozente angeben, was Intensität und Dauer von Extremniederschlägen in Zukunft anbelangen wird?
Ja, vielen Dank, Robert. Stefan Ramsdorf, gerne.
Ja, das muss man natürlich wieder differenziert diskutieren, was man jetzt genau mit extrem meint, wie extrem, reden wir über Rekorde und so weiter. Also ich kann es jetzt nicht so aus dem Stegreif sagen, das hängt ja auch von der Region ab, aber man kann eben einfach aufgrund der Physik davon ausgehen, dass es einfach so weiterläuft, die Zunahme, wie sie in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Ja. Und das heißt also, bei 2 Grad oder sagen wir, jetzt sind wir ja schon, sagen wir, in der globalen Erwärmung so bei 1,2, 1,3, dann wären wir bei 2,6 Grad, wäre es ungefähr doppelt so schlimm. Aber die Auswirkungen sind natürlich viel schlimmer, weil man bei der Infrastruktur, bei der Frage, wie viel Wasser kann ein Flussbett aufnehmen, wann brechen Deiche, gerät man dann eben an Kipppunkte der Belastbarkeit unserer Systeme. Also auch wie viel Wasser kann zum Beispiel die Kanalisation einer Stadt aufnehmen, bevor dann die Straßen unter Wasser stehen und solche Dinge. Da gibt es ja kritische Grenzen. Das krasseste Beispiel, was ich kenne, hat jetzt mit Niederschlag nichts zu tun, sondern mit Meeresspiegel. Als Hurricane Sandy New York City getroffen hat vor einigen Jahren, da gab es eben diesen kritischen Punkt, an dem die U-Bahn-Tunnel geflutet wurden durch diese Sturmflut. Und ab dem Moment, das ist halt so ein Kipppunkt, da wird es dann richtig, richtig teuer. Und wenn das nicht passiert, dann passiert es eben nicht. Aber gerade wenn noch nie dagewesene Extreme auftreten, dann treffen die eben auf Gegenden, die gar nicht darauf vorbereitet sind, auf so ein Extrem, weil es einfach noch nie passiert ist. Das heißt, wir müssen mit überraschenden, in Anführungszeichen, Extremen rechnen, die es noch nie gab und die dann sehr, sehr teuer werden können.
Danke. Und jetzt noch zwei schriftliche Fragen, die ich zu einer Abschlussfrage zusammenfasse und dann schließen wir heute Abend. Kevin König fragt, wie entgegne ich Menschen aus meinem Umfeld, die rechts wählen möchten und wie überzeuge ich die am besten, es nicht zu tun? Und Michael Bay schreibt dann auch, mich würde interessieren, wie wir auf die Angst, die objektiven Entwicklungsdaten wahrzunehmen und akzeptieren, einwirken können. Aus psychologischer Sicht finde ich es auffällig, dass diese Angst mit aggressiver Leugnung und Verschiebung begegnet wird, weil wir wissen ja, gerade Stimmen für rechts, die haben auch viel mit Angst und Ressentiments und Unsicherheit zu tun, nicht nur, aber auch. Und deswegen die Frage an beide, wie geht man im Gespräch damit um?
Ich fange vielleicht mal an. Genau, ja. Ich kann natürlich jetzt nicht allgemein sagen, wie rede ich mit Leuten, die rechts wählen wollen, sondern nur zu meinem Themenbereich Klimawandel. Da würde ich solchen Menschen eben sagen, hört mal, es ist wissenschaftlich absolut gesichert. Es passiert ja auch längst, was die Klimaforscher seit Jahrzehnten vorhergesagt haben. Und die AfD ist eine Partei, die den menschengemachten Klimawandel einfach verleugnet mit Argumenten, die wir Klimaforscher halt seit Jahrzehnten kennen. Das sind die Ladenhüter der Klimaleugner-Szene. Die sind alles längst widerlegte Argumente. Man kann also sagen, die AfD lebt in einer Realitätsverleugnung und Klimaschutz ist Heimatschutz. Unser Land ist gefährdet, die Küsten, die Wälder, die Landwirtschaft durch den Klimawandel. Und davor einfach die Augen zu verschließen und das zu leugnen, ist ja keine akzeptable Politik.
Danke. Michael.
Ja, ich glaube, ich würde immer unterscheiden, ist es jetzt eine Person, die sozusagen schon, sagen wir mal, sehr gefestigte Ideen hat und Ideologie hat, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, da überhaupt was hinzubekommen. Ich glaube aber, dass das Erste ist, mal sozusagen, wenn das nicht so ist, nicht gleich zu verurteilen, sondern vielleicht auch erstmal zuzuhören, was sind denn eigentlich die Sorgen, was sind die Ängste, was sind die Bedürfnisse, die es gibt. Und dann sich auch nochmal zu überlegen, und was sind denn dann dafür die Lösungen, um in die Zukunft zu schauen? Und meistens wird sich eben herausstellen, dass die Lösungen, die zum Beispiel eine rechtsextreme AfD anbietet, dass die gar nicht den Sorgen helfen würden, ja, sondern dass die halt wo ganz anders sind. Die versuchen ja quasi Wut und Ängste zu mobilisieren, um daraus Stimmungen zu machen und daraus Stimmen für sich zu schaffen. Aber die Lösungen, die dann ganz konkret helfen, um die Bedürfnisse zu befrieden, die sind ja meistens nicht da. Also es hilft mir halt jetzt nicht, dass der Kita-Unterricht immer ausfällt oder dass es so viel Bürokratie gibt, dass man Menschen, die nicht eine weiße Hautfarbe haben, irgendwie remigrieren will. Das ist ja einfach gar keine Lösung dafür. So, ich glaube, das Zweite ist, ja, sozusagen da zu schauen, ja, und dann, wer hat denn da die Lösungen? Also welche Lösungen wären denn die sinnvoll? Und das braucht natürlich Zeit, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist. Also diese beiden Fragen waren jetzt, oder diese Frage ist jetzt auch so ein bisschen, was machen wir denn jetzt? Und es fühlt sich gerade immer so ein bisschen an, als ob wir so stark in der Defensive sind. Und deswegen will ich nochmal so ganz zum Schluss sagen, das, was Luisa Neubauer auch betont hat und auch was mein eigenes Erleben ist. Ich meine, ich war 2009 auf der Klimakonferenz in Kopenhagen damals und man hatte gedacht, oh Gott, jetzt kommt hier der Durchbruch, und es kam kein Durchbruch und es war sozusagen danach so eine große Lethargie, oh Gott, es geht gar nicht weiter. Also Aber seit 2019 haben wir wirklich, wirklich viel geschafft. Und es geht bei der Klimapolitik jetzt manchmal voran und manchmal kommt man wieder so ein Tal. Aber es wurde wirklich Unglaubliches geschafft. Und dann kann man erstmal sagen, wow, das gibt doch Hoffnung, dass was passieren kann. So, also das ist erstmal wirklich positiv, dass diese ganzen Bemühungen von so vielen Menschen, von For Future-Bewegung, von Psychologinnen, von Wirtschaftswissenschaftlern, von Klimawissenschaftlern, von Schülerinnen und Schülern, die haben dazu geführt, dass wir wirklich diese über ein Grad im Klimapfad gut gemacht haben. Die haben dazu geführt, dass wir jetzt dabei sind, ein Menschenrecht auf Klimaschutz zu etablieren, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auch vom Bundesverfassungsgericht schon etabliert. Also da tut sich wirklich was. Wir sind gerade in einer Veränderung, in einer Transformation und natürlich ist es nicht schnell genug, aber wenn man sich eben anschaut, diese 300 Jahre an fossilem System, die wir davor hatten, die wir aufbrechen müssen, dann geht es schon echt gut schnell voran und natürlich gibt es auch harte Widerstände, gegen die wir kämpfen müssen, aber das war zu erwarten und gerade eben sind wir am Gewinnen und das ist positiv. So. Und deswegen sozusagen mit dieser Haltung würde ich jetzt noch sagen, jetzt haben wir heute Freitagabend, morgen ist nochmal ein wichtiger Tag, da sind diese Großdemos gegen den Rechtsextremismus, dahin zu gehen und dann nochmal zu überlegen, was kann ich tun in meiner Umgebung, dafür zu sorgen, dass die Leute wirklich zur Wahl gehen. Und ich glaube, wenn da ein gutes Ergebnis übermorgen bei rauskommt, wenn die AfD ja sozusagen die nicht zweitstärkste Kraft wirkt, sondern die andere demokratische Parteien davor kommen, wenn zum Beispiel eine grüne Politik bestärkt wird, weil wir diejenigen sind, die quasi nicht verlieren gegenüber dem letzten Bundestagswahl, obwohl wir so viel gescholten worden sind, ich glaube, dann geht davon auch ein Zeichen aus, dass genau das der richtige Weg ist und es so weitergehen muss. Also von daher möchte ich jetzt, will ich wirklich positiv auf die vergangene Zeit erstmal schauen. Und wir brauchen die nächsten 5 Jahre, ja, die brauchen wir einfach, damit es funktioniert. Und deswegen jetzt nochmal alles geben. Und auch nach dem Sonntag hört die Welt nicht auf, sondern auch danach geht es dann weiter, dafür zu streiten. Und vielleicht wird man auch mal ein paar Abstimmungen und ein paar Gesetze verlieren, aber man wird auch welche gewinnen. Ja, und darauf konzentrieren wir uns. Also herzlichen Dank.
Genau. Und da alles, was Micha gesagt hat, alles, was Stefan gesagt hat, das stimmt. Ich will noch eine Sache ergänzen. Gestern Abend sind die Ergebnisse aus den Niederlanden gekommen. Die haben ja schon vorher gewählt. Exit Polls da zeigen, dass dieser Rechtsruck, der von allen beschrieben wird, der muss nicht unbedingt eintreten. Das grün-rote Bündnis hat sich da an erste Stelle gesetzt, so weil da auch echt viele Leute aufgestanden sind. Auch die Klimabewegung in den Niederlanden war super stark, hat viele Leute mobilisiert. Es ist machbar. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch als Energie für den nächsten Tag dann und die Zeit danach. Wir haben in 5 Jahren viel erreicht, aber wir haben auch in den letzten 6 Monaten viel erreicht, wenn man sich, wie gesagt, die Werte der AfD anguckt und zum Beispiel in den Niederlanden den Erfolg, dass da eben Grün und Rot auf Platz 1 sind. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder sagen, das ist machbar, dass die Sache ist nicht verloren, der Rechtsruck ist nicht ausgemacht, wir haben es morgen in der Hand oder übermorgen, je nachdem, wo wir wohnen. Deswegen auch nochmal meine Bitte, geht zur Wahl, nimmt Freunde mit. Wenn ihr das Gefühl habt, gehst du wählen, irgendeinen Freund, einen Arbeitskollege, Bekannter, schreibt denen einfach eine WhatsApp, sagt dir, hey, ist total wichtig, dass du am Sonntag wählen gehst. Das tut nicht weh, der wird immer noch mit euch einen Kaffee trinken, auch wenn die Person nicht wählen geht. Es kommt wirklich darauf an, geht mal durch euer WhatsApp-Kontakt, durch eure Kontakte, überlegt euch, geht die Person wählen. Wenn ihr euch nicht ganz 100% sicher, schreibt dann mal eine WhatsApp. Und das macht am Ende richtigen Unterschied. Die 500 Leute, die jetzt noch drin sind, wenn ihr das alle macht, das sind ganz schön viele Nachrichten, die da rausgehen. Also in diesem Sinne, motiviert andere zur Wahl zu gehen, kommt morgen auf die Demos und kommt dann auch zum nächsten Europe Calling. Das aber erst nach der Wahl, am Donnerstag nach der Wahl analysieren wir die Ergebnisse. Da kommt auch noch eine Einladung zu raus. In diesem Sinne, vielen Dank, eine gute Europawahl und vielen Dank für euren Einsatz. Danke, ciao.
Ja, ciao, danke.
Tschüss.